Gartenradio. Mitten im Grünen.
Knallrot, zuckersüß und heiß geliebt, all das trifft auf die Frucht zu, um die es heute geht, um Erdbeeren. Das sind wahre Aromabomben. Ihr lateinischer Name Fragaria vesca beschreibt das fast poetisch, denn Fragaria vesca, das heißt essbarer Duft. Erdbeeren sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie enthalten viel Vitamin C, Vitamin K, Eisen, Biotin, Folsäure, Kalium und Ballaststoffe. Laut einer Langzeitstudie der Harvard Medical School in den USA verlangsamt der regelmäßige Verzehr von Erdbeeren den Alterungsprozess unseres Gehirns sogar um mehrere Jahre. Und wenn man ein paar Dinge beachtet, dann kann man Erdbeeren eigentlich auf dem kleinsten Raum anbauen. Denn auch wenn sie Erdbeere heißen, lassen sie sich nicht nur auf dem Boden, im Beet anbauen, sondern auch im Kübel, in der Ampel oder am Klettergerüst. Und wie man das am besten hinbekommt, das verrät uns heute Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar.
Hallo.
Wie geht's dir mit der Erdbeere? An welcher Stelle ist die auf deiner Lieblingsobstskala?
Ja, die ist schon ganz weit oben, aber mehr so als Naschfrucht. Wirklich solche Mengen, die ich zur Verarbeitung brauche, kriege ich eigentlich bei einer vierköpfigen Familie nie zusammen. Also das ist einfach im Garten, dann braucht man ein kleines Erdbeerfeld und bei mir vagabundiert die mehr so durch den Garten. Ja, es ist eine tolle Naschfrucht.
Und bevor wir jetzt ins Detail gehen, bekommt die auch auf der Genügsamkeitsskala ein Sternchen von dir?
Ja, schon. Aber weil sie so lecker ist, hat sie natürlich auch viele Mitnascher. Also von den Vögeln angefangen, die Amsel natürlich ganz vorne weg. Eichhörnchen gehen da dran, Mäuse gehen da dran, Ameisen gehen dran, Käfer gehen dran, Schnecken sowieso, viele Pilzsorten. Also man muss ein bisschen was beachten und ganz wichtig finde ich auch, wie man sie anbaut oder wie man sie durch den Garten vagabundieren lässt, sich ein bisschen einschränkt oder auch mal zurückschneidet und solche Sachen können wir gleich nochmal genauer machen. Dann ist sie eigentlich nicht so kapriziös, wie man denken würde.
Gibt es so eine zentrale Frage, die euch von den Hobbygärtnern und Gärtnerinnen immer wieder gestellt wird?
Ja, wie viel kann man von der Pflanze ernten? Und da gibt es ja auch ganz tolle Versprechungen, bis zu 500 Gramm pro Pflanze und so. Aber das ist schon schwierig, weil erstens, die reifen natürlich nicht alle auf einmal. Dann ist es ganz viel davon abhängig, wie viel wässert man, wie viel düngt man. Wenn man zu viel düngt, kann man schon wieder mit Pflanzenschutzmitteln irgendwie die Pflanze schützen gegen Pilze und alles. Also es ist nicht so, dass man eine Anzahl sagen könnte. Der eine, der nascht dauernd und isst es schon halb rot. Und der nächste, der wartet ganz fleißig, bis er dann mal eine Handvoll zusammen hat, die er mit irgendwas mischt, um dann eine Marmelade zu machen. Also von dem her, ich glaube, Erdbeeren kann man nicht genug haben.
50 Sorten sollen ungefähr im Handel sein. Deckt sich das so mit deinen Erfahrungen?
Ja, wobei viele auch gar nicht als Sorte deklariert sind. Na, da steht dann einfach nur Hänger- oder Klettererdbeere drauf oder Früh-, Spät-, Mittel. Oder man kauft teilweise auch einfach nach Blütenfarbe die Erdbeeren. Also es ist manchmal schwierig, sich da durchzuwuseln. Ich glaube, es hilft einem, wenn man so grob eine Klassifizierung da reinbekommt. Also wenn man quasi weiß, es gibt Erdbeeren, das sind die Gartenerdbeeren, also groß, früchtig, einen halben Monat lang immer mal wieder eine Ernte, aber eigentlich eine große Ernte. Und dann ruht die eigentlich wieder das ganze Jahr über. Hat große Blätter und ja, wird so bis 40 cm hoch. Das ist so die Gartenerdbeere. Die kennt wirklich jedes Kind. Die ist gezüchtet worden aus der chilenischen und aus der virginischen Erdbeere. Früher hat man, heißt vor ein paar Jahrhundert Jahren, hat man wirklich die Walderdbeere. Das ist diese Fragaria vespa. Die hat man gesammelt, aber die hat natürlich kleine, fingernagelgroße Früchte nur. Die, wenn sie schön am Waldrand steht, auch wunderbar süß ist. Kommt aber auch im Schatten vor, dann schmeckt sie nicht ganz so süß. Dann hat man die Zimterdbeere früher gehabt, auch eine Sorte von kleineren Erdbeeren. Und dann gibt es noch die Monatserdbeere, das ist eine immer tragende, spricht auch der Name dafür, Semper Florens, also immer blühend und deshalb auch immer Früchte tragend oder wenigstens bis zum Frost Früchte tragend. Die hat nicht so ganz so große Früchte wie die Gartenerdbeere, hat aber dann das ganze Jahr über immer wieder Früchte. Und um das Ganze zu komplizieren, also es ist ein weites Feld auch für Sammler, gibt es dann auch wieder Sorten, die teilweise rosa blühen oder auch rot blühen. Die sind meistens geschmacklich, finde ich, nicht so lecker, nicht so süß.
Ich habe mir tatsächlich auch schon mal Erdbeeren gekauft, weil die so eine schöne magentafarbene Blüte hatte. Aber was kann ich denn von der Blütenfarbe auf die Frucht schließen? Weil du sagtest, die schmecken nicht so gut.
Naja, im Sinne von, das sind oft Sorten, die halt über die Blüte vom Gärtner ausgesucht worden sind oder weitervermehrt worden sind, selektiert worden sind. Und manchmal sind die sogar gefüllt, die Blüten. Dann sind sie für Insekten schon wieder nicht mehr so spannend, sie zu bestäuben. Also sie sind schlechter im Ertrag. Und die sind nicht danach ausgesucht, dass die Frucht wirklich haltbar ist oder irgendwie hohe Nährstoffwerte hat oder Geschmack, Süße hat, sondern die sind wirklich nach Blütenfarbe und so ein bisschen als Zierde gedacht.
Also dann muss ich wirklich gucken, was möchte ich eigentlich? Sollen die schön sein oder sollen die lecker sein? Und dann nehme ich lieber die Klassiker, wenn die lecker sein sollen.
Ja, Wer eine Frucht will, der nimmt lieber die Klassiker. Aber die buntblütigen, finde ich, machen sich schön in der Ampel oder so naschen, meinetwegen. Aber um jetzt wirklich viel zu ernten, geht man besser auf etablierte, ältere Sorten.
Gehen wir doch mal davon aus, ich hätte gerne früh im Jahr Erdbeeren. Was würdest du denn da empfehlen? Was soll ich da nehmen?
Also es gibt Sorten, die ganz früh sind. Die Honey One gehört dazu, die gilt als sehr früh.
Mittlere Sorte?
Ja, da werden immer genannt Tenierer, Corona. Corona wird zum Beispiel immer geführt als eine robuste Sorte. Ich wiederum finde, dass sie sehr viel Blattmasse bildet und dass deshalb die Früchte ein bisschen sehr unter der Blattmasse verschwinden und dann auch schon mal schneller Graufäule kriegen. Aber das ist so ein bisschen, wie man selber mit den Pflanzen klarkommt. Also Tenierer ist eine gute Sorte. El Santa fand ich gut. Vom Geschmack her, Sänger Singana ist vom Geschmack her sehr lecker. Ja, und dann die späten Sorten, das wäre tatsächlich die Mieze Schindler. Oder eben dann übergehend in die Monatserdbeeren, die dann immer weiter tragen. Und da gibt es auch ganz tolle Sorten. Das ist die Mara Dubois, also die Franzosen gelten ja auch so als die ersten Züchter von großfrüchtigen Sorten. Im 18. Jahrhundert soll da um Versailles rum quasi diese Gartenerdbeere entstanden sein. Die Ostara ist eine sehr leckere Sorte.
Jetzt haben wir ein paar Erdbeeren hier vor uns stehen. Ich ziehe den Wagen mal ein bisschen näher ran. Jetzt haben wir hier drei Ampeln. Und da sind jetzt wahrscheinlich diese Erdbeeren drin, die man so die ganze Saison übernaschen kann, oder?
Das wäre sinnvoll. Aber man kann natürlich auch andere hier reinpflanzen. In dem Fall, wo wir hier davor stehen, ist es die Mieze Schindler. Das ist eine alte Sorte. Man muss wissen, Erdbeeren, die meisten sind selbst fruchtbar. Das heißt, man braucht eigentlich nur ein oder zwei Pflanzen von der gleichen Sorte und die befruchten sich untereinander. Bei der Mieze Schindler ist es aber tatsächlich so, es ist eine sehr leckere, ältere Sorte, die spät im Jahr noch Früchte bringt, also Juni, Mitte Juni bis Ende Juni. Bei der ist es so, die braucht tatsächlich eine Bestäubersorte dabei. Also die kann Walderdbeeren dazu kriegen, die kann aber auch einfach andere Sorten von Erdbeeren dabei haben. Die braucht einen Bestäuber, das ist quasi eine Ausnahme. Gibt es manchmal, ist bei der Zimt-Erdbeere leider auch so, aber grundsätzlich sind die meisten Erdbeersorten eigentlich selbstfruchtbar.
Also okay, Mieze Schindler ist jetzt eine kleine Ausnahme. Ich habe die schon mal probiert. Die ist wie so eine Erdbeerpraline fast, die zergeht ja im Mund.
Und die hat auch wirklich Wiedererkennungswert von der Beere her. Also die Beere ist ja quasi eine Sammelfrucht, auf deren Oberfläche so kleine Nüsschen drauf sitzen, die quasi die Samen sind. Und bei vielen Erdbeeren sitzen die so halb in der Haut drinne. Und bei der Mieze Schindler sind die richtig schön versenkt. Also die kann man auch erkennen, wenn man jetzt vom Nachbarn Pflanzen bekommt und die tragen das erste Mal. Die ist erstens spät, also von der Ernte her. Und das Glänzen der Beere tritt so ein bisschen hervor, weil einfach die Nüsschen so weit eingesenkt sind ins Fleisch. Ich finde die auch sehr ansprechend, auch weil sie so dunkelrot wird. Aber wie gesagt, man braucht eine zweite Sorte dabei. Und wenn man nicht einen großen Garten hat, dann ist das manchmal schwierig.
Jetzt hast du gerade gesagt, Stichwort Sammelnussfrucht, kann man immer wieder lesen. Aber hat das für mich als Hobbygärtner oder Gärtnerin dieses Wissen irgendwelche Konsequenzen? Muss ich da irgendwas anders machen mit einer Sammelnussfrucht als mit einem anderen Obst?
Diese kleinen Samen sind für uns Gärtner insofern wichtig. Es gibt einzelne Arten, Monatserdbeeren oder Walderdbeeren, die sich nicht so gut über diese Ausläufer, über diese langen Triebe mit am Ende so einem beblätterten Neupflänzchen vermehren lassen. Und die werden tatsächlich über diese Samen dann vermehrt. Es gibt Sorten auch im Samenregal, wo man dann sich wundert, Erdbeeren über Samen, das dauert ja ewig. Nee, das sind oft Monatserdbeeren, die man tatsächlich im Februar schon aussät und die dann wirklich im gleichen Jahr noch fruchten, wenn man die wirklich gut in der Kultur hinbekommt. Das ist so die Ausnahme, dass man eigentlich Erdbeeren über Samen vermehrt. Also das zur Sammelnussfrucht.
Okay, also es ist gut, wenn ich das weiß, wenn ich die selber vermehren will, aber ansonsten kann es mir zu Hause egal sein.
Ja. Okay. Manchmal hat man Löcher in den Früchten, dann hat sich eine Käferhart über die Nüsschen hergemacht. Das gibt's auch schon mal, dass da einer drumherum klettert und dann die Nüsschen isst. Und man wundert sich, was will der von der Erdbeere? Eigentlich ist das Leckere doch in der Mitte.
Was sollte ich beim Anbau beachten?
Vollsonnig sollte sie stehen. Sie sollte in leicht saurem Boden stehen, das mag sie gerne. Der darf auch ruhig ein bisschen sandigen Anteil haben. 6 bis 9 Pflanzen auf dem Quadratmeter. Dann möchte sie nicht stickstoffüberdüngt werden. Es freut uns Gärtner, wenn etwas schöne grüne Blätter kriegt, aber das ist jetzt für eine Obstpflanze nicht so sinnvoll. Mein Vater hat früher Blaukorn sehr gerne benutzt im Garten. Das war fürs Gemüse auch top. Aber er hat es geschafft, dass er so viel Blaukorn an die Erdbeerpflanze rangeschmissen hat, dass sie im Endeffekt versalzen wurde und dass sie dann ganz gelbe Blätter bekam. Also Blaukorn gehört meines Erachtens überhaupt nicht an Pflanzen mittlerweile mehr. Organische Dünger ersetzen das völlig und sind auch viel schonender, harmloser. Und da muss man aufpassen, dass es nicht so viel Stickstoff und Kalium braucht. Die Erdbeere braucht sehr viel Kalium. Kann man sehr gut durch Jauchen auch erreichen, zum Beispiel durch eine Beinwelljauche. Gleichzeitig gibt es Studien von der Technischen Uni Graz, dass Methan, was bei der Jauche entsteht, verbraucht wird tatsächlich von einem Bakterium, was auf der Blattoberseite von Erdbeeren wächst. Das nennt sich Methylobacterium extorquens. Das ist für das Erdbeeraroma zuständig. Also quasi dieses Bakterium mag diese Jauche auch besonders gern und gibt diesen Erdbeerduft, der ja wirklich ganz viel auch verwandt wird, teilweise auch für Parfums oder so. Und der macht eben auch viel mit dem Geschmack. Also wenn man während der Saison alle 2 Wochen eine verdünnte Beinwelljauche über die Blätter ausbringt, dann versorgt man die einerseits mit Kalium und erhöht gleichzeitig auch den Geschmack.
Verrückt, dass eine Jauche zuständig ist für den Wohlgeruch einer Pflanze.
Ja, das ist etwas befremdend, aber man muss auch wirklich aufhören dann ein paar Wochen vorher, bevor man die erntet, weil natürlich in der Jauche auch ganz viele andere Bakterien drin sein können, was man nicht steuern kann. Und dann muss man natürlich auch die Früchte, wie man sie immer abwaschen sollte, bevor man sie isst. Wichtig ist auch nicht zu viel wässern. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie halten ihre Erdbeeren ganz knapp mit Wasser. Finde ich schwierig, weil sie dann nicht groß wird. Aber dann schmeckt sie natürlich auch intensiver. Das kennt man ja auch von Tomaten, dass sie dann einfach ein besseres Aroma entwickeln. Wenn man das alles beachtet, dass man sie einfach optimal pflanzt, genügend wässert, aber nicht zu viel wässert, nicht zu viel Stickstoff, eher Kalium betont düngt, dann kann man eigentlich an dem Geschmack auch gar nichts rütteln.
In Kübel und in die Ampel, kann ich da auch alle nehmen?
Ja, man kann alle nehmen. Grundsätzlich kann man das. Die Frage ist, will man, dass sie rankt? Eine Ampel sieht ja schöner aus, wenn es über den Rand hinweg kommt. Man sieht auch deutlich hier, diese Ampeln sind abgerundet am Rand, damit die Pflanze ohne Schaden einfach ihre langen Triebe darüber hinwegbringen kann, ohne dass jetzt bei Wind oder beim Bewässern Reibung entsteht und die abbrechen. Also eine Ampel, die gerundet ist, eignet sich wunderbar, die auch ein bisschen robust ist mit der Aufhängung, weil es entwickelt sich schon Gewicht, wenn dann quasi die langen Ausläufer sich bilden und unten kleine Pflänzchen sich dran binden. Wenn man tatsächlich eine Ampel pflanzt, dann gibt es oft die Empfehlung, dass man die ersten Blüten ausbricht, damit eben diese Vermehrung über Ausläufer sich schneller bildet und das schneller üppig wird. Wirklich schön sind dann die sogenannten Hänge- oder Klettererdbeeren. Das sind Sorten, die besonders stark Ausläufer leisten.
Der hier ist ja auch schon, das sind ja auch schon 60, 70 Zentimeter,
ja,
oder?
Ja, das schon im April, ne? Das ist also wirklich, das wird noch richtig lang, genau. Diese Hänge- oder Klettererdbeeren oder auch die Erdbeeren, die man für die Erdbeerwiese benutzt, die sind wiederum aus der Kreuzung von der Gartenerdbeere mit der Walderdbeere entstanden. Ja, und die nimmt man klassischerweise auch für diese Erdbeerwiesen, dass quasi Erdbeeren ineinander wachsen, wild, und dass man die einfach wachsen lassen kann. Die halten sich dann auch viel länger als auf dem Feld. Also es ist tatsächlich, wenn man die Gartenerdbeere pflanzt, dann sind die nach 3 Jahren wirklich erschöpft, die Pflanzen, und man sollte auf einem anderen Feldbereich dann die Neupflanze oder Gartenbereich, während diese Erdbeerwiesen 6 bis 8 Jahre aushalten. Das sind Sorten, die sind robust, die kriegen nicht so schnell Blattkrankheiten und bilden richtig dichte Bestände, dass man wirklich Erdbeerwiese dann dazu sagt. So was Ähnliches habe ich im Garten, dass sie sich dann quasi so ein bisschen ineinander verwuseln. Ich habe aber das Problem, dass ich mittlerweile eine invasive Art, die indische Scheinerdbeere, dazwischen mischt. Die sieht fast wie eine Erdbeere aus von den Blättern.
Ach ja.
Hat aber eine gelbe Blüte, hier ist sie noch nicht ganz offen, größere Kelchblätter und bildet schon vor der Blüte eigentlich jede Menge Ausläufer. Also ist wirklich so invasiv, dass sie sich gerne in Erdbeerbestände mischt und dann einfach durch ihr großes Wachstum die anderen so ein bisschen unterduppt. Die kriegt auch erdbeerartige Früchte, die kann man auch essen, die sind jetzt nicht giftig, aber die sind sehr fad. Man erkennt die auch daran, die Früchte, dass die einfach diese Nüsschen sehr weit oben auf der Haut tragen. Die fallen viel schneller ab als bei unseren Erdbeeren. Das heißt, auch über die Nüsschen verbreitet die sich sehr gut fort. Nicht nur über die hunderte von Ausläufern, die treibt. Also zwischen meinen Waldbeeren tauchte sie auf, ohne dass ich bewusst wäre, woher sie gekommen ist. Man erkennt sie sehr früh eben an diesem starken Ausläuferbilden, dass man da wirklich eingreifen muss und dann doch tatsächlich auch diese Erdbeerwiesen oder diese Walderdbeerbestände unter den Bäumen oder so danach durchgehen sollte und die rausholen sollte, weil sonst übernimmt die sehr schnell das Beet.
Erdbeerwiese klingt toll, klingt, dass ich mich da gar nicht kümmern muss, aber stelle ich mir die Ernte auch nicht so leicht vor, weil du musst ja dann da drauf treten.
Ja, man braucht dann Trittsteine oder irgendwelche Bretter, die man reinlegt oder irgendwas, das stimmt. Das Nicht-Kümmern geht insofern soweit, man lässt die vor sich hin wachsen. Jetzt ist es aber so, habe ich ja die ganze Zeit auch schon immer wieder anklingen lassen, Erdbeeren leiden unter verschiedenen Blattkrankheiten. Das sind so Flecke, die sich auf den Blättern bilden, bis hin zu ganz absterbenden Blättern. Das sind dann teilweise aber auch, dass der Wurzelstock, also das Rhizom oder abstirbt. Es gibt die weiße Erdbeerfäule und Wurzelfäule und die rote Wurzelfäule. Es gibt die Rhizomfäule. Also von dem her, zwar sind diese Sorten, die man wirklich nimmt für die Erdbeerwiese, robuster für sowas, aber sie kriegen auch Sprenkelungen auf den Blättern. Und deshalb gilt eigentlich immer, dass man im Juli gilt so als der die Haupternte ist vorbei, dass selbst die Erdbeerwiese dann entblättert wird. Sollte man aber auch bei den Kulturerdbeeren machen. Und das darf man bei der Erdbeerwiese nicht vergessen, dass die auch schon mal dieses Durchfurchen nach kranken Blättern oder so brauchen. Also im Juli einfach mal die Erdbeerpflanze runterschneiden, ist auch für eine Walderdbeere, wäre es gut, die kann damit noch am ehesten umgehen, aber auch für eine Monatserdbeere ganz wichtig. Kann man auch noch im Frühjahr, wenn man quasi die auf dem Beet hat, man merkt, da sind da immer noch irgendwelche Blätter und was, ich habe es vielleicht auch im Herbst oder im Spätsommer nicht gemacht, kann man immer noch, immer wieder diese besprenkelten Blätter müssen raus und müssen wirklich entsorgt werden.
Gucken wir mal auf die Erdbeeren, die schon im letzten Jahr da waren. Wenn ich auf meine ehemaligen Reihen gucke, dann sehe ich auch, dass da eigentlich, die wollen auch Wiese sein. Da ist auch alles irgendwie ineinander gewachsen. Wenn ich sowas jetzt sehe, was muss ich denn mit meinen Reihen machen?
Wenn man wirklich viele Erdbeeren ernten will, dann muss man die Ausläufer klein halten. Das heißt, man muss die Ausläufer abschneiden. Und zwar bevor sie sich voll entwickeln, weil die rauben der Pflanze Kraft. Wichtig ist auch der Pflanzzeitpunkt. Erdbeeren sollten eigentlich die viel Ernte geben, also jetzt nicht unbedingt die Monatserdbeeren, aber die Gartenerdbeeren sollten tatsächlich zwischen Juli und August gesetzt sein, weil wenn sie dann sich einwurzeln, dann legen die sofort die Blüten fürs nächste Jahr an. Und deshalb ist der Zeitpunkt so wichtig. Man sagt eigentlich, August ist dann Pflanzende. Im September geht das schon los mit der Blütenbildung und deshalb muss da alles schon stehen.
Aber jetzt steht auch überall Ende April, kann man wieder anfangen mit Pflanzen.
Man kann pflanzen, aber es gibt immer eine kleine Ernte. Aber so richtig den Vollertrag bringen die dann immer erst im nächsten Jahr. Wenn man allerdings im Vorjahr tatsächlich vor diesem Augustzeitpunkt gepflanzt hat, dann kann man mit einer vollen Ernte schon im ersten Jahr rechnen. Und dann gilt wirklich in dem Moment, wo sich Ausläufer bilden, die Ausläufer wegschneiden, es geht immer zugunsten der Früchte. Wenn man natürlich selber vermehren möchte, dann ist das nicht sinnvoll. Selber vermehren kann man eben über diese Ausläufer ganz toll. Würde ich aber dazu raten, nicht zu früh abzuschneiden von der Mutterpflanze, sondern erst zu warten. Diese kleinen langen Triebe haben ja dann irgendwo eine kleine Tochterpflanze. Und die wird in Erde gedrückt, ruhig ein kleiner Topf oder sowas neben die Mutterpflanze stellen, reingedrückt. Dann bildet die langsam Wurzeln. Und wenn sie wirklich so 4, 5 tolle Laubblätter hat, dann hat sie unten auch schon Wurzeln. Dann erst abcutten von der Mutterpflanze. Es geht auf Kosten der Mutterpflanze, die bis dahin die Tochterpflanze ernährt. Aber die junge Pflanze ist dann gut durchwurzelt, kann abgemacht werden und kann dann quasi neu gepflanzt werden. Und da ja sowieso alle 3 Jahre der Bestand aufgepeppt werden soll, kann man das durch eigenes Pflanzen machen. Sollte aber immer darauf achten, dass der Bestand gesund bleibt, weil Erdbeeren eben schon einige Krankheiten auch verschleppen können von einem Beet aufs nächste. Dann kauft man manchmal vielleicht doch besser gesundes Jungpflanzengut. Ja, vielleicht einfach auch noch, wer wirklich zu viele Erdbeeren hat. Man kann die auch wunderbar zu Tee verarbeiten. Früher ist die so ein bisschen als schwarzer Teeersatz genommen worden. Die hat nämlich Gerbstoffe, haben die jungen Erdbeerblätter. Da hat man ihnen nachgesagt, dass sie auch gegen Durchfall helfen und hat empfohlen, diesen Erdbeertee gegen Durchfall zu trinken. Ich weiß nicht, ob das bewiesen ist, aber ist so eine altüberlieferte Sache. Also die sind ein wunderbares Füllmittel auch in vielen Tees, einfach nur diese Erdbeerblätter.
Schmecken die auch ein bisschen nach Erdbeere?
Die schmecken wenig nach Erdbeere. Also ich finde, Himbeerblätter oder Johannisbeerblätter sind eindeutig kräftiger nach ihren Früchten schmeckend. Erdbeerblätter sind wirklich so ein bisschen gerbstofflastig, also geben tatsächlich auch einen dunklen Tee ein bisschen und sind eher bitter. Das ist auch beim Verarbeiten von Walderdbeeren. Walderdbeeren sind super im Aroma und werden ja auch oft irgendwo zugesetzt, um zu aromatisieren. Aber die haben so viele kleine Nüsschen auf so wenig Fruchtfleisch, dass wenn man wirklich zu viele Walderdbeeren in etwas drin hat, diese Bitterkeit der Nüsschen einfach auch negativ sein kann. Ich habe schon mal eine Marmelade gemacht und war ganz stolz, dass ich einen Pfund oder ein Kilo Walderdbeeren zusammenbekommen hatte. Und dann habe ich die gemacht und dann war ich enttäuscht, dass die überhaupt nicht so wie die Gartenerdbeere irgendwie, dass sie einfach nur knirschte und dann auch noch bitter war.
Und eine Frage noch zur Pflege. Wenn ich die jetzt in Reihen stehen habe, ich habe vielleicht altes Laub weggemacht, die Kindel weggemacht, dann tatsächlich nur jetzt im Frühjahr hacken und nachher nicht mehr, weil das Flachwurzler sind. Stimmt das?
Ja, dieses Hacken ist auf jeden Fall eine Störung. Und gerade eine Abdeckung des Bodens ist besser als das Hacken. Und das kann man eben durch natürliche Stoffe auch erreichen. Gleichzeitig hat man damit, dass die Früchte, gerade beim Stroh, also Profi-Anbauer machen es hauptsächlich mit Stroh, ein billiger Werkstoff und gleichzeitig gut auszubringen, aber dass die Früchte im Trockenen liegen und dann eben keine Grauschimmel bekommen. Also Grauschimmel ist so das Hauptproblem bei Früchten und vor allen Dingen auch bei üppigen Pflanzen, die große Früchte bringen, weiche Früchte bringen, wenn sie stark gedüngt und gewässert sind. Und deshalb haben die Erwerbsanbauern damit natürlich immer Probleme.
Also auf Stroh sind auch die Schnecken nicht so gerne unterwegs, heißt es?
Ja, auf Stroh sind sie nicht so gerne unterwegs, wobei sie da natürlich auch ein bisschen Versteckmöglichkeit haben. Also alle Sorten von organischer Abdeckung sind natürlich toll für Schnecken, obwohl Mulch natürlich immer eine feine Sache ist, um die Feuchtigkeit zu halten. Eine Erdbeerpflanze braucht gleichmäßig Feuchtigkeit. Also deshalb ja auch schon so manchmal die Empfehlung, dass man eben Holzwolle nimmt, die ist noch härter, also noch unzugänglicher für Schnecken, oder eben tatsächlich Lava, was wirklich kantig ist. Ja, und dass man mit Lava quasi oben eine Streuschicht einführt.
Ich habe auch schon mal, weil ich nicht an Stroh rangekommen bin, bei so einem Tierausstatter so für Haustiere so ein Zeug gekauft.
Ja, das ist meistens Holzwolle. Genau, das funktioniert auch. Wichtig ist, dass die Früchte eben nachher nicht quasi auf dem Boden liegen, weil aus dem Boden dann einfach schnell Feuchtigkeit hochzieht und dann eben Fäulen auftreten können.
Stichwort Früchte auf dem Boden liegen. Was habe ich dann falsch gemacht? Ist die Sorte falsch? Ist die zu schwer für ihre Stiele? Oder?
Vielleicht ist sie einfach zu mastig, also im Sinne von zu gut versorgt. Also man muss sich vorstellen, wenn die gut mit Wasser und gut mit Stickstoff versorgt ist, dann ist sie stark gewachsen und dann ist sie aber auch weich im Gewebe und dann beugt sie sich runter. Andererseits wollen wir ja große Früchte, ne? Also es ist so ein bisschen schwierig. Die neigt natürlich dazu, sich zum Boden zu senken, eben auch, um ihre Samen, die auf der Oberfläche sitzen, von der Natur aus quasi mit Bodenkontakt zu bringen. Also dass die dann irgendwann auch wieder keimen können. Von der Erdbeere her ist das schon die natürliche Art, dass die Früchte nicht aufrecht in der Luft stehen. Aber man kann es steuern, indem man die eben nicht zu doll überdüngt.
Aber ich habe schon verstanden, Erdbeeren sind nichts für die Ewigkeit.
Also es ist wirklich so, im ersten Jahr hat die Erdbeere die meisten und größten Früchte. Im zweiten ist es auch noch okay und im dritten nimmt es so deutlich ab. Wenn man wirklich genau hinguckt, dann weiß man eigentlich, dass diese Erdbeere im vierten Jahr nicht mehr viel bringen kann. Und auch die Blattmasse nimmt zu. Ja, man müsste konsequent die Ausläufer abschneiden, damit die Pflanze die nächsten Jahre gut übersteht. Und im vierten, fünften Jahr ist das einfach auch nicht genug und dann muss sie runter vom Beet. Diese 3 Jahre sind wirklich ziemlich wichtig bei Erdbeeren, weil die wirklich sehr gerne krank werden.
Also das heißt, nach 3 Jahren müssen alle mal runter vom Beet?
Ja, alle runter und wirklich woanders hin.
Wohin dürfen die umziehen?
Ja, gute Vorkulturen sind solche Sachen wie Salat oder Kohlrabi. Schwieriger ist es, wenn vorher Kartoffeln da gestanden haben. Kartoffeln haben auch mit Nematoden, also mit diesen Bodenälchen, mit diesen kleinen Fadenwürmern im Boden Probleme. Schöne Zwischenkulturen sind aber auch, wenn man es schafft, Borretsch oder Tagetes zu pflanzen. Die halten so ein bisschen wirklich diese Fadenwürmer fern. Eine Kultur, die tief wurzelt, ist auch gut, weil der Boden locker sein sollte für die Erdbeere. Eventuell, wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich auch quasi gegen diese Nematoden so ein bisschen Zwiebeln oder Knoblauch zwischen die Erdbeeren einfach mal stecken. Habe ich auch ein bisschen eine Mischkultur, hilft den Erdbeeren auch. Und bringt auch so ein bisschen Artenvielfalt, auch von den Bestäubern her, mit aufs Beet.
Und dahin, wo die Erdbeeren gestanden haben, was kann ich dahin pflanzen?
Nur keine Kartoffeln. Also auch gerne wieder Gemüse. Wenn sie aber 3 Jahre lang wirklich an einem Platz gestanden haben, ist vielleicht auch eine Gründüngung wirklich mal wichtig, dass der Boden sich wieder ein bisschen neu aufbaut, die Bodenstruktur wieder schön wird. Und gerade wenn der Boden nicht abgedeckt war, also wenn kein Mulch gewesen ist, dann hat der Boden doch vielleicht auch ein bisschen gelitten.
Und wenn ich Lücken in meinen Reihen habe, kann ich da einfach 1-2 neue kleine Pflänzchen reinpflanzen?
Man muss es gut beobachten. Also es sind tatsächlich diese Wurzelfäulen. Und wenn die Pflanze hingesiecht ist und wirklich eingegangen ist, dann muss ich davon ausgehen, dass an diesem Standort irgendwas im Boden ist. Wenn die Pflanze aufgefressen worden ist, junge Pflanzen werden gerne von Schnecken auch mal verzehrt oder ausgewühlt worden ist von einer Wühlmaus, dann kann ich natürlich an der Stelle was pflanzen, wenn ich denjenigen Schadorganismus in Schach halte.
Muss man zur Ernte irgendwas sagen? Nee, also das sieht wirklich jeder. Wenn die Beere rot ist, dann kann ich die essen.
Ja, da gibt es unterschiedliche Angaben. Die einen sagen, man soll bitte früh morgens ernten. Das machen natürlich auch alle Profis, weil die dann am frischesten sind. Die meisten Vitalstoffe sind drin, die meisten Vitamine, alles ist drin. Die Leute, die jetzt völlig auf Süße stehen, ernten lieber am Nachmittag. Dann ist vielleicht ja auch mehr Stickstoff oder Nitrat auch in der Pflanze drin, aber dann ist vor allen Dingen natürlich der Zucker da, weil dann die Sonne drauf geschienen hat. Sie ist dann aber nicht so lange lagerfähig. Also im Nachmittag geerntete Erdbeeren haben nur die Hälfte der Lagerfähigkeit, was im frühen Morgen geerntete Erdbeeren haben.
Lagern kann ich entweder kurz im Kühlschrank?
Ja, oder wenn ich tatsächlich gezwungen bin, weil ich nicht immer in meinen Garten komme oder weil ich einfach Angst habe, dass die Amseln oder die Vögel die fressen, dann kann ich die auch so ein bisschen hellrot pflücken und lasse sie dann auf dem Teller oder so einfach mal einen Tag liegen und die reifen wunderbar. Also sie werden dunkler, reifen ein wenig nach, haben dann natürlich nicht die Süße, aber dann kann man sie auch außerhalb des Kühlschranks ruhig mal einen Tag liegen lassen. Ein bisschen beobachten. Es gibt einzelne Stellen, gerade Druckstellen. Also Kinder miternten lassen ist immer klasse, aber wenn man die dann lagern will, ist es ein bisschen schwierig, weil die doch manchmal ein bisschen unsanft dazugreifen.
Fassen wir vielleicht jetzt zum Schluss noch mal kurz zusammen. Das Wichtigste, wenn ich schon Erdbeeren im Beet habe, dann mache ich jetzt im April was.
Ich gucke nach dunklen Blättern, gehe einmal durch, mache einmal so ein bisschen Blatthygiene. Und dann überlege ich mir, ob ich mulchen möchte. Also jetzt fängt es ja schon an, dass die Früchte sich bilden und die Blüte sich zum Boden so ein bisschen senkt. Also Mulch mit Stroh, Holzwolle oder Lava. Ich fange an zu düngen mit einem kalibetonten Dünger oder einem Bärenobstdünger. Ja, und dann gucke ich, dass die Feuchtigkeit einfach konstant bleibt bis zur Reife.
Und wenn ich mir eine neue aussuche?
Wenn ich mir neue aussuche, dann bereite ich das Beet dementsprechend vor mit Kompost. Locker ist gut, suche einen schönen sonnigen Standort, achte auf die Pflanzabstände. Beim Kauf auch ein bisschen drauf achten, so wie die Pflanze im Topf steht, könnte sie meistens einen Zentimeter tiefer unter die Erde. Es darf aber nicht die Vegetationssprosse, also da, wo die ganz kleinen Blätter rauskommen, die darf unter die Erde, also die richtige Höhe beim Pflanzen einhalten, nicht zu hoch, sonst trocknet sie zu sehr mit den Feinwurzeln aus. Und dabei auch schon mal ausputzen, was man, die Jungpflanzen, die man kauft, haben oft ja, alte Blätter oder einfach trockenes Strunkzeug mit da drin. Auch Wurzeln, die alt aussehen, werden abgeschnitten. Genau, im richtigen Pflanzabstand setzen, sonnig setzen. Überlegen, ob man eine Bodenabdeckung mit Folie noch macht oder mit Folie oben drüber. Und vielleicht auch ein bisschen darauf achten, wenn es reif wird, dann kommen Mitesser. Will man ein Schutznetz drüber ziehen oder nicht? Ist man bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn es aus Plastik ist, das Mikroplastik oder wenn es aus Stoff oder sonst was ist, die vielleicht Vögel, die sich da drin verfangen haben oder lässt man den Tieren ihren Anteil?
Also ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Erdbeeren sind lecker und schön, ob auf dem Beet, in der Ampel oder beim Klettern. Dagmar Hauke von der Alexianer Klostergärtnerei, ganz herzlichen Dank für deine Tipps.
Sehr gerne.
Und ich sage Dankeschön fürs Weitersagen, fürs Abonnieren, fürs Unterstützen und auch für die tollen Themenvorschläge und natürlich vor allem fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauohr-Honigfresser. Gartenradio Ausblick.
Goethe, Gras und Gurkensamen heißt es in der nächsten Folge, denn da geht es um Saatguttausch in der Bibliothek. Immer mehr Bibliotheken in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz machen mit und stellen Besuchern und Besucherinnen sogenannte Tauschforen zur Verfügung. Und in der Zentralbibliothek Düsseldorf, da habe ich Anne Mommerz getroffen vom VEN, also vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Wir haben über das Konzept gesprochen, wer da wie mitmachen kann, welches Saatgut getauscht wird und. Und dabei habe ich über die Schulter geguckt, wie sie ihr eigenes Bohnensaatgut verpackt und in die Tauschfächer gepackt hat.
Und zwar... Das hier ist die Einbohne Eifel oder Bohnen, so eine halbhohe Buschbohne. Einbohne heißt, man muss sie relativ einzeln legen, weil das eine große Pflanze wird.
Jetzt haben Sie da 8, 9, 10 reingetan, ja. In einen schönen Briefumschlag.
Ja, also in einen benutzten Briefumschlag. Ja. Gehe mal davon aus, dass Leute das ausprobieren und jetzt auch nicht alle so einen riesen Garten haben. Und insofern ist besser, man macht wenig rein. Können mehr Leute was davon mitnehmen, ne?